Zukunft, Hoffnung, Kirche. Als ich diese Überschrift über den Willow Creek Kongress gesehen habe, habe ich gedacht, oh Mann, gehört das zusammen? Zukunft, Hoffnung, Kirche. Ist das nicht eigentlich ein Gegensatz? Ist Kirche nicht etwas, was eigentlich abgebaut wird, was zerrissen wird, eingerissen wird? Wenn man Kohle drunter findet, baggert man das Ding weg. Was ist eigentlich das Kirche? Ist das, was wir machen, eigentlich wichtig, notwendig? Können wir nicht auch ganz gut ohne? Bill Hybels hat immer darauf hingewiesen, dass Ortsgemeinde eine ganz wichtige Sache ist. Und er hat immer darauf hingewiesen, dass da, wo wir Gemeinde bauen und bauen wollen, dass wir das mit großer Exzellenz machen sollen. Und das ist immer ein Punkt gewesen, an dem ich mich gerieben habe und an dem ich mich bis heute reibe. Entweder Ortsgemeinde oder perfekt. Beides geht nicht. Und wer Ortsgemeinde kennt, weiß, was ich damit meine. Und ich habe das ja an einigen Stellen auch in den letzten Predigten so ein wenig karikiert. Nicht? Was nützen mir zwei Orgeln und einen Gabenträger, der halt mit ganzem Herzen spielt, aber die Töne halt schwierig trifft. Natürlich. Und aus dem ist eben dieser Satz, den ich da eben gelesen habe. Und auf der anderen Seite ist Gott ein Gott, der genau das tut, dass er uns als Menschen beruft, so wie wir sind, der nicht nur uns dann erst beruft, wenn wir perfekt geworden sind, wenn unsere Gaben anfangen zu leuchten aus irgendeinem Diamant oder was auch immer, Bergkristall oder Rubin oder was auch immer, einem Edelstein besteht und uns dann erst gebrauchen kann, sondern er beruft uns, er nimmt uns von dem Herd weg, wo wir arbeiten, oder dem nicht Amos als Feigenzüchter, der also da Bäume züchtet und voranbringt, da wo wir stehen, aus unserem Alltag heraus. Beides gehört offensichtlich zusammen. Und das wurde immer wieder und wird immer wieder sehr deutlich. Es fällt einem natürlich sehr leicht, Gott zu loben, wenn 12.000 Leute mitsingen, selbstverständlich. Aber wenn man in einer kleinen Gemeinde ist, ist ja das, was wir singen und das, was wir mit unserem Herzen Gott zur Ehre bringen, nicht weniger wertvoll, als wenn es mit 12.000 Kehlen gesungen wird. Da sind wir sicherlich sehr abhängig, sehr, sehr abhängig von all dem Äußeren, von all dem, was wir für wichtig und notwendig halten. Bei Gebets- und Gebetswoche, Allianz Gebetswoche, geht's uns ja genauso, nicht? Beten kann ich auch zu Hause. Warum soll ich denn zur Allianz Gebetswoche kommen? Ist das nicht Schnee von gestern? Und das ist ja das Interessante, was wir in den letzten 1, 2, 3 Jahren wahrnehmen und erleben, dass Gebet wieder neu wichtig wird unter uns. Und das ist eigentlich ein Impuls, den wir so schnell nicht an uns vorbeiziehen lassen sollten. Gebet. Ganz neu entdecken, was es heißt, in die Nähe Gottes, in die Anwesenheit, in die Gegenwart Gottes hineinzugehen. Natürlich kann ich zu Hause auch alleine beten und das tue ich auch. Aber offensichtlich ist es doch noch mal etwas anderes, wenn man mitten im Reich Gottes zu finden ist und Gott lobt, als Teil der Braut Jesu, als Teil des Volkes Jesu, als Teil, ich kann es auch zu Hause und ich kann auch einen Fernseher anmachen, da kommen auch Predigten und irgendwelche Gottesdienste und wenn die nicht gut genug sind, schalte ich eben auf den nächsten Kanal, da kommt wieder ein Gottesdienst und wenn der nicht gut genug ist, dann schalte ich eben noch woanders hin und dann kommen irgendwann auch die Nachrichten. Selbst dabei zu sein, in die Nähe Gottes hineinzutreten, Gott zu loben und zu anbeten. Gebet ist nicht nur Sache nebenbei, die ich irgendwo tue, weil man sie halt tut, sondern ist etwas ganz Zentrales, das Begegnen der Herrlichkeit Gottes. Uns fasziniert natürlich unser Alltag. Da, wo wir Geld verdienen. Beim Beten verdient man halt kein Geld. Und kann man sich damit keine Brötchen kaufen? Also fasziniert uns der Bereich, wo man dann auch wo richtig was verdient. Und das wurde gestern eben auch nochmal bei Bill Hybels deutlich. Ich komme aus der Wirtschaft und dann bin ich in die Kirche gegangen. Viel weniger Geld. Ja. Wenn ich das Reich Gottes auf dem Herzen habe, oder wenn ich das Geld auf dem Herzen habe und da wird aussortiert, Das sortiert sich ganz normal aus. Da braucht kein Gott Gericht zu halten. Das geht ganz normal, wenn ich das eine für wichtig halte. Also was war das eben? Nicht Fisch und Chips, nee, was war das? Bier und Fischen. Oder wenn ich das Reich Gottes auf dem Herzen habe. Manchmal, ich finde das auch sehr, also Willow Creek war immer eine sehr, sehr ehrliche Sache. Man konnte den Leuten von vorne abspüren, dass sie das, was sie mit dem Reich Gottes tun und was sie mit Gott erleben, sehr, sehr ehrlich durchführen und erleben und davon auch Anteil geben. Das hilft uns auch in der Ortsgemeinde wahrzunehmen, dass wir nicht nur als Edelstein vor Gott angenehm sind, sondern so kommen dürfen, wie wir sind. Faszination von dem, dass ich vor Gott meinen Platz habe und da sein darf. Gebet lebt aber eben auch von der Faszination der Gegenwart Gottes. Und das war ja auch in dem Predigtext beim letzten Mal. Ich hatte einige Beispiele genannt. Paulus, dem Christus begegnet ist auf der Reise nach Damaskus. Mose, dem Gott begegnet ist im brennenden Dornbusch. Samuel, dem Gott begegnet ist da in der Nacht. Und er dann dieses Wort sagt, Herr, hier bin ich. Eli, der alte Priester, musste ihm erst mal sagen, dass so Gott redet. Er musste das erste Mal lernen. Und dann konnte er sagen, Herr, hier bin ich. Und ähnliches ist in dem heutigen Predigtext Jesaja 6 zu lesen. Wen sollen wir senden? Und Jesaja sagt, ich, Herr, sende mich. Und das möchte ich mit euch zusammen einfach einmal lesen, diese Begegnung mit Gott, das, was Jesaja da erlebt hat. Jesaja 6, die Verse 1 bis 9. In dem Jahr, als König Usia starb, das ist also das Jahr 740 vor Christus, das kann man relativ genau detailliert ansagen und deutlich machen, das Jahr 740 vor Christus, 722 wird Samaria erobert, das heißt, dann steht Jerusalem unter Belagerung der Assyrer. Das heißt, ein paar Jährchen davor, es ist jetzt eine Umbruchzeit. König Usia, 52 Jahre hat er regiert. Eine gute, eine ruhige Zeit, eine Wohlstandszeit, eigentlich eine tolle Zeit. Und dieser König stirbt jetzt. Das heißt, für Israel ist jetzt eine Frage, was geht jetzt weiter? Nicht? Angela Merkel ist endlich weg oder wie auch immer. Und jetzt ist die Frage, was kommt jetzt? Schaffen Sie es mit der Koalition? Wird doch jemand? Und Schulz ist jetzt auch raus. Was wird jetzt? Verlieren wir unseren Wohlstand? Kommen unsere Nachbarn? Fallen sie über uns her? Was ist jetzt, wenn unser starker Führer, unser starker König, unsere starke Kanzlerin? Also 740 ist ein relativ klares Datum, was das für Israel heißt, so eine Weichenstellung. Was geschieht jetzt? Was wird jetzt? König Usia stirbt, er ist tot. Was jetzt? Da sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht. Und der Saum seines Gewandes, alleine nur der Saum seines Gewandes, füllte den Tempel. Wer die Königsinthronisation von Königin Elisabeth mal gesehen hat in so alten Dokumentarfilmen, diese riesenlange Schleppe durch den Westminster Abbey, ganz bis hinten durch, wie viele Diener mussten das Ding tragen? Sie war vorne schon und die Schleppe war immer noch hinten. Hat also die Westminster Abbey eigentlich die Schleppe von Queen Elizabeth gefüllt. So etwa muss man sich das vorstellen. Die Schleppe Gottes füllt den Tempel, den heiligen Tempel. So was Ähnliches wird hier deutlich. Über ihm schwebten Seraphim. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit 2 ihre Füße und mit dem 3. Paar flogen sie. Die brauchen also mehr Flügel, um sich vor der Heiligkeit Gottes zu bedecken, als mit denen sie fliegen, mit denen sie dienen können, also hin und her fliegen, dies und jenes im Himmel tun. Sie brauchen alleine 4 Flügel, um sich vor der Herrlichkeit, der Heiligkeit Gottes abzudecken. Einmal das Gesicht und einmal dann ganz nach unten. Das ist also auch die Scham wird bedeckt und die Füße und die Beine und all solche Sachen. Was für ein Bild. 4 Flügel braucht dieser Engel alleine, um sich vor Gott zu schützen. Und mit 2 schwebt er vor der Herrlichkeit Gottes. Und sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Und dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Da sagte ich, Ich bin zum Schweigen gebracht worden, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphe flog zu mir, hielt ein Stück glühende Kohle in seiner Hand, das er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben. Dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Und ich sagte, hier bin ich, sende mich. Er sprach, geh. Sagt dem Volk, ihr hört meine Worte, aber ihr versteht sie nicht. Ihr seht, was ich tue, aber ihr begreift es nicht. Und dann kommt noch einiges, was dann deutlich gemacht wird. Gegenwart Gottes, Herrlichkeit und Heiligkeit. Beim Lesen habe ich mich gefragt, was sieht der eigentlich? Ist das jetzt tatsächlich im irdischen Jerusalem, dort in dem Tempel, oder ist das eine Vision vom Himmel? Ist das jetzt der himmlische Tempel? Ist das der irdische Tempel? Wie muss ich das einordnen? Wird leider nicht gesagt. Immerhin, der Tempel stand inmitten Jerusalems. Gott wird beschrieben in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit, und die Schleppe seines Saumes füllt alleine schon den Tempel. Und wenn die Engel Gott anbeten, dann füllt sich der Raum mit heiligem Rauch, so wie wir das aus der Einweihung kennen, als Salomo den Tempel eingeweiht hat. Gott wird beschrieben. Er sitzt auf seinem Thron. Ich habe mich gefragt, meine Zeit ist für Gott. Hat er Zeit rumzusitzen? Wäre nicht auf der Erde genügend zu tun, was zu tun ist? Hier und da Kriege, hier und da Hungersnöte, hier und da Erdbeben und so weiter und so weiter. Müsste nicht da oben eine riesige Hektik sein? 100.000 Engel, die hin und her flitzen und Gott gibt irgendwelche Anweisungen, denn auf der Erde ist es doch, eigentlich wäre doch genug zu tun und Gott sitzt da? Müsste man sich die Szene nicht anders vorstellen? Ah, Jesaja, schön, dass du endlich da bist. Mann, wir haben so viele Aufgaben für dich, wir haben so viel zu tun. Gott wartet schon ganz ungeduldig, weil wir mit der Übertragung dieser Thronszene haben wir echt Schwierigkeiten gehabt. Jetzt hat es ja geklappt, jetzt bist du da. Schön, dass du da bist. Pack mal schnell mit an. Die Erde wird mittlerweile unregierbar. Auf der Nordhalbkugel 10 Kriege, pack mal mit an. Jesaja, gut, dass du da bist. Wir brauchen dich hier. Wir haben alle Hände voll zu tun. Komm, Jungen, nimm mal die Altarkohle da hinten. Iss sie, aber pass auf, die ist heiß. Aber sie reinigt. Bei all den Problemen, die wir hier auf der Erde schaffen, bei all dem, was hier an Durcheinander geschieht, würden wir uns nicht wünschen, warum lässt Gott das eigentlich alles zu? Wenn ich mal vor Gott im Himmel stehe, dann würde ich ihm sagen, Gott, warum lässt du das eigentlich alles zu? Und Gott sitzt. Gott sitzt auf seinem Thron und thront. Einfach so. Und macht keine Hektik. Und als Jesaja da vor ihm erscheint, hat er nicht 100.000 Aufgaben für ihn. Schön, dass du endlich da bist. Mit der Übertragung hat es jetzt endlich geklappt. Sondern Schweigen. Man kann das, was da im Hebräischen steht, kaum übersetzen. Ich bin zum Schweigen gebracht worden. Andere Übersetzer übersetzen und versuchen, das nachzuempfinden. Wehe mir, ich vergehe. Wenn ich mal vor Gott in seinem Angesicht stehe, sage ich, Herr, warum hast du eigentlich nichts getan dagegen und für das und dies und jenes und die kleinen Kinder und die Hungersnot und all diese Dinge? Warum hast du nichts getan? Und Gott wird hier beschrieben als jemand, der rumsitzt. Das ist doch schon ungewöhnlich, dass uns Gott sich so offenbart. In einer Zeit, wo wir meinen, die Hektik wäre das Richtige, weil man ja so viel zu tun hat. dies noch schnell und jenes noch schnell und das und hier und da. Es ist ja so viel zu tun. Wird Gott beschrieben als jemand, der thront. Er sitzt da. Und Jesaja, der vielleicht gerade auch noch diese Frage hatte, Herr, warum lässt du das eigentlich alles zu? Das erste Wort, was er sagt, heißt Schweigen. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ich bin zum Schweigen gebracht worden. Und ich gehöre zu einem Volk, das redet ganz viel und das ist alles unrein. Und ich bin auch einer, der immer nur redet und das ist alles unrein. Wenn ich das sehe hier, Herr, bin ich unreiner Lippen. Ich kann gar nichts sagen, ich kann dir gar keine Vorwürfe machen, gar keine Fragen stellen. Warum lässt du das alles zu? Warum herrscht hier im Himmel eigentlich keine Hektik? Gott könnte für jedes Problem 10.000 Engel erschaffen, nicht nur aus dem Himmel runtersenden, sondern sofort vor Ort erschaffen und sich um alle Probleme kümmern. Müsste Gott das nicht so tun? Nein, er macht sowas nicht. Wenn wir mit der Herrlichkeit Gottes zu tun haben, stell dir vor, hier im Gottesdienst würde so etwas entstehen. Unsere Augen würden geöffnet werden, wie wir einige Geschichten im Alten Testament haben, wo Menschen die Augen geöffnet wurden für das, was an Realität von Gott und vor Gott da ist. Und wir würden Gott hier sehen, dass er hier thront. Und wir wüssten genau, auf dieser Erde ist so viel zu tun. Die Erde wird mittlerweile unregierbar. Erschaffe doch mal 10.000 Engel für dieses Problem und jedes Problem und jenes Problem. Müsste Gott das nicht tun? Nein, er müsste es nicht. Schön, Jesaja, dass du endlich da bist. Wir haben hier so viel zu tun im Himmel. Es ist so eine Hektik. Nimm dir mal eine Glühkohle, damit du rein bist. Aber pass auf, sie ist ganz heiß. Ich habe gar keine Zeit, dich zu reinigen. Mach das mal selber. Nein, so ist das nicht. Der Engel, der die glühende Kohle nachher in seine Hand hält, nimmt eine Zange, weil er den heiligen Altar nicht berühren will. Was für ein Bild. Und er hat 6 Flügel, nicht um irgendeine Hektik, also nicht um noch schneller zu fliegen, das wäre ja vielleicht unsere Konstruktion. 6 Flügel, 8 Flügel, damit die Kerle noch schneller fliegen, hierhin, dahin, dorthin. Er braucht 4 Flügel, um sich vor der Herrlichkeit Gottes zu bedecken, weil Herrlichkeit Gottes verzehrend ist. Haben wir noch ein Empfinden dafür, wenn Herrlichkeit Gottes in mein Leben hineinkommt, wenn ich Gott begegne? Oder würden wir auch dann den Fernseher auf und zumachen und sagen, ach, das ist ein komisches Programm, zapp ich weg. Herrlichkeit Gottes noch nie gesehen, weg damit. Was ist das eigentlich? Ich möchte lieber irgendwas, was mich unterhält oder irgend so. Was wäre es, wenn die Herrlichkeit Gottes sich vor mir auftut und ich das nicht wegzappen kann, nicht mit irgendeiner Hektik überdecken könnte, nicht mit irgendeiner Geschäftigkeit wegdrücken könnte, wenn mir die Herrlichkeit Gottes wirklich begegnet? Und ich bei all den Worten, die ich Gott sagen würde, wenn ich mal vor Gott stehe, dann würde ich ihm sagen. Und das erste Wort, was Jesaja sagt, heißt Schweigen. Mir ist das Gerede abhanden gekommen. Ich kann nichts mehr sagen. Das würde mich verändern. Das hat Jesaja verändert. Das hat diesen Mann verändert. Das hat ihn zutiefst aufgewühlt, Gott in seiner majestätischen Ruhe und Erhabenheit zu sehen. Er hat alles unter Kontrolle. Er hat es nicht erst dann unter Kontrolle, wenn er so eine Hektik macht. Souveränität. Das Wort, was hier werden 2 Worte für Gott verwendet, einmal Adonai und einmal Yahweh, und beide werden 2-mal verwendet. Adonai steht hier, Vers 1 und Vers 8, also König und Herr. Das ist die Funktion, mit der Gott beschrieben wird. Er ist der Herr, er ist der König, er ist der Machthaber und der thront. Der thront da und Jesaja steht vor ihm und ihm fällt jetzt nichts mehr ein. Und er merkt, wer er ist. Und das Wort, was Jesaja dann verwendet, ist Yahweh Zebaoth, der Herr der Heerscharen. Yahweh, das Wort für Gott, ich bin. Siehe, ich bin. So bin ich. Hier bin ich. Hier sitze ich. Und indem Jesaja diesem Ich Bin, also dem Sein, der Existenz Gottes begegnet, also nicht Gott ist Gott, weil er viel tut oder viel erschaffen hat oder viel bewegen kann oder was auch immer, sondern Ich Bin. Und in der Gegenwart dieses Ich Bin fällt dem Jesaja ein, wer er ist. Gott ist herrlich. Und ich bin unrein. Zwei Worte werden für Gott verwendet. Einmal Adonai, also seine Funktion, Herr und König zu sein. Und dann sein Name. Er ist Yahweh. Er ist der, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich war, der ich war. Ich bin, der ich bin. Und in der Gegenwart dieses Gottes, der eine Existenz hat, nicht durch sein Tun, sondern durch seine Existenz, wird mir deutlich, wer ich bin. Hast du schon mal vor der Gegenwart Gottes stramm gestanden? Oder hast du auch immer noch den Eindruck, dass Gott vor dir stramm stehen muss? Also das Gericht im Himmel nicht heißt, dass du gerichtet wirst, sondern dass du Gott mal zur Rechenschaft. Was hast du eigentlich getan? Warum hast du das zugelassen? Gott, du bist doch Gott. Was bist du eigentlich für ein Gott? Vor der Herrlichkeit Gottes spätestens dann merken wir, dass das so nicht mehr geht. Ich kann so nicht mit Gott reden. Da fällt mir nur Schweigen ein. Ich bin unrein und er ist rein und heilig. Ich bin ein Mensch unreiner Lippen und gehöre zu einem Volk von unreinen Lippen. Und was ich Gott ins Gesicht sagen wollte, das fällt mir jetzt gar nicht mehr ein. Ich kann das gar nicht sagen. Ich bin unrein. Gegenwart Gottes. Jesaja erkennt sich selbst. Nachdem er das so bekannt hat, eigentlich ein Sündenbekenntnis, wird er gereinigt. Der Seraph nimmt sofort die glühende Kohle vom Altar, also den Moment, wo das heilige Gott geopfert wird, und reinigt diesen Propheten. Aber erst nach dieser Erkenntnis, nach dem heiligen Erschrecken, wird er gereinigt. Manchmal denken wir, billige Gnade, Gott vergibt mir ja sowieso alles. Und dann kann ich fröhlich drauf los oder weiter so sündigen oder was auch immer. Hier wird deutlich, dass Heiligung und Reinigung schon noch etwas ist, was mit dem heiligen Erschrecken zu tun hat. So kann ich doch in der Gegenwart Gottes nicht weiterleben, nicht weitermachen. Das geht so nicht. Das heilige Erschrecken verändert mein Leben. Herr, wer bist du eigentlich? Und wer bin ich vor dir? Wenn ich vor dir stehe, du bist die Majestät. Fehlende Heiligkeit Gottes in unserem Leben. Wir haben Gott zum Kumpel gemacht, zum Freund. Ja, natürlich. Gott hat seine Herrlichkeit im Himmel gelassen und hat seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt, hat seine Herrlichkeit zurückgelassen. Wir verkünden das, wir sollen das verkünden, dürfen das verkünden, dass Gott auf die Erde gekommen ist. Aber die Gefahr ist, dass wir ihn zum Kumpel machen und dass wir die Gnade, die er uns geschenkt hat, die er teuer erkauft hat, zu einer billigen Gnade machen, weil uns ja Gott sowieso alles vergibt. Wir können ja wieder weiter sündigen. Er hat uns ja doch alles vergeben. Jesus ist nicht gekommen auf diese Erde, damit wir weiter sündigen, sondern damit wir verändert werden. Denk mal darüber nach, dass du anders wirst. Dass du spürst, in meinem Leben muss etwas sich verändern, das geht so nicht. Das Erleben der Heiligkeit Gottes. Gott erschüttert den Jesaja und er sagt, wehe mir, ich vergehe. Jetzt kommt seine Reinigung und jetzt kommt seine Berufung. Dreimal das Heilig. Und dann stellt Gott die Frage, wer geht für uns? Man müsste jetzt eigentlich erwarten, dass diese Größe Gottes, die Allmacht Gottes sich vor Jesaja aufbaut und sagt, so, und jetzt geh und sag's den anderen. Dass die ganze Größe Gottes diesen armen kleinen Hans Wurst, der da vielleicht auf die Knie gefallen ist, vor der Herrlichkeit Gottes, ihn jetzt anfängt zu zerdrücken. Und genau das geschieht nicht. Gott stellt die Frage und stellt sie ganz freundlich, als ob sie gar nicht an Jesaja gedacht wäre. Wer geht für uns? Als ob noch mehr Leute im Himmel wären, die gehen könnten. Wer geht für uns? Man müsste doch sagen, meine Zeit, hast du nicht genügend vollmächtige Engel, so und so viele Flügel haben sie alle, 3, 4, 5, 6, 7 Flügel, die könnten noch losziehen. Wer geht für uns? Was ist das eigentlich für eine Frage? Lass doch ein paar vollmächtige Engel auf diese Erde ausschwärmen und alle Leute, die Krieg führen, würden sofort ihre Panzer verknoten und nicht mehr losschicken. Ein so ein Engel der Herrlichkeit Gottes und die Kriege wären zu Ende. Was fragst du eigentlich, wer geht für uns? Aber es ist nur ein Mensch bei Gott, Jesaja. Gott hat sich dafür entschieden, dass wir gehen, dass das unser Job ist, nicht der Job der Engel. Und wenn wir nicht gehen, dann geht keiner. Und wenn du deine Nachbarschaft nicht veränderst, wenn du dein Leben nicht veränderst, dann tut's keiner. Und wenn du deinem Nachbarn nicht das Evangelium sagst, dann sagt es keiner. Wenn du nicht anfängst zu beten, dann betet keiner. Wer könnte gehen? Das ist doch merkwürdig. Der Himmel ist voller Engel und Gott fragt, wer könnte das tun? Er würde das einem dieser Engel sagen, die würden sofort loszischen. Flügel genug haben sie ja. Schnell genug wären sie ja. Aber Gott fragt es nicht und die gehen nicht oder fliegen nicht. Denn es ist unser Job. Also die Frage, ist Gott dir begegnet in seiner Herrlichkeit? Hast du verstanden, dass das Gottes Entscheidung ist? Wir sind Ebenbilder Gottes, nicht die Engel. Wir sind Ebenbilder Gottes. Du bist ein Ebenbild Gottes und Gott hat sich entschieden, dass das dein Job ist. Dass du zu gehen hast, wenn überhaupt jemand geht, dann du. Mit einigen Engeln an deiner Seite. Mit der Vollmacht Jesu in deiner Hand. Siehe, ich habe dir gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin. Wenn du nicht gehst, wenn Jesaja nicht geht, dann ist da niemand. Das ist eine Erkenntnis, die schon erzittern lässt. Wieso muss Gott mich eigentlich berufen? Warum muss er mich erwählen? Wie oft hast du dich an einer Berufung im Reich Gottes vorbeigedrückt? Lieber Karriere machen, Geld verdienen, was weiß ich was. Lieber bei der Olympiade eine Goldmedaille. Ich glaube, gestern hat Deutschland, glaube ich, 2 gewonnen oder noch so ein paar. Ich weiß es gar nicht. Nicht, das ist doch eigentlich Ziel und Sinn meines Lebens. Also Fisch und Chips oder sagen wir mal ein Bier und ein Fisch angeln und dann wunderschönes Leben führen, in irgendeinem Schaukelstuhl sitzen, eine Goldmedaille gewinnen, dann hat man doch das Ziel seines Lebens erreicht, oder? Vor Gott zählt das alles nicht. Spätestens wenn ich weiß, dass das Jerusalem des Himmels aus purem Gold gemacht ist, dann ist Gold ein Allerweltsmetall. Das ganze Jerusalem ist voll Gold. Was brauchen sie deine Goldmedaille? Keiner wird auf deine Goldmedaille achten. Das braucht da keiner. Und wir haben den Eindruck, wir müssen es hier brauchen. Das ist unser Ziel unseres Lebens. Gold und Silber und all diese Dinge. Und unsere Regierungen drucken noch ganz viel Geld, weil die Zinsen ja so günstig sind. Und sie drucken und drucken und noch mehr Geld und noch mehr Geld, damit wir noch mehr Geld verdienen und die Berg- und Talfahrt der DAX und TEX und JAPS. Und wir spielen mit diesen Dingen und Gott fragt, wer würde für uns gehen? Die sind mit so vielen Sachen beschäftigt. Die machen so eine Hektik. Jesaja kommt im Himmel an, kommt vor das Angesicht Gottes, wird hineingenommen in die Gegenwart Gottes. Heiligkeit. Gottes Existenz erschüttert uns, erschüttert den Jesaja. 4 Fragen. Ist mir Gott in seiner Gegenwart schon mal begegnet? Oder habe ich mich weggeduckt? Ich weiß ganz genau, wovon ich rede. Als Gott zum ersten Mal seinen Finger, als ich gespürt habe, dass sein Finger auf mir ruht. Die erste Pause in der Veranstaltung habe ich genutzt und war draußen. Das wird mir hier zu eng. Ich war raus. Ist mir nochmal so passiert. Wahrscheinlich ist das immer so, wenn es zu heilig wird und zu merkwürdig wird, komm, mach Tür auf und raus. Was soll ich denn hier? Hier kann ich ja nicht mein Leben führen. Nein, in der Gegenwart Gottes kann man das nicht mehr. Da wird man wie Jesaja sagen, schweigen, ich kann nichts mehr reden. Ist dir die Herrlichkeit Gottes schon mal begegnet oder bist du immer noch dabei, dein Geld zu verdienen oder dein Geld oder deine Aktien oder deine, was auch immer du hast? Oder Fisch und Chips. Ein Bierglas in der Hand, eine Angel in der Hand, stundenlang am Ufer sitzen und irgendwas rausholen, einen alten Schuh, eine alte Flasche. Und dann davon reden, dass das der Sinn deines Lebens wäre. Ist doch lächerlich. Mit so einem Stöcksken da am Ufer zu stehen und den Sinn des Lebens rausholen und dann eine alte Flasche in der Hand. Ist doch witzig. Ist doch traurig. Ist dir die Herrlichkeit Gottes schon mal begegnet und Gott hat dich gefragt, wer würde für uns gehen? Würdest du diesen Job machen? Hat mich die Gegenwart Gottes schon mal erschüttert, dass ich gemerkt habe, in seiner Gegenwart, wer ich bin, bist du diesem Ich Bin begegnet, der auf seinem Thron sitzt und thront und dein Alltag besteht nur aus Hektik. Nimmst du dir überhaupt die Zeit, im Wort Gottes zu lesen? Wir haben manchmal solche Direktsituationen selten. Wir lesen im Wort Gottes. Manchmal bei Iranern habe ich das häufig gehört, gesagt bekommen. Bei ehemaligen Moslems habe ich das häufiger gehört, dass Gott ihnen direkt begegnet, dass er ihnen direkt etwas akustisch sagt. Das finde ich toll, das geht mir so nicht, jedenfalls nicht immer. Das heißt, wir müssen solche Geschichten lesen, um herauszufinden, was es heißt, vor der Gegenwart Gottes zu stehen und uns hineinzuversetzen in die Gegenwart Gottes. Was würde mir passieren? Und wenn mir in der Nähe Gottes meine Sünden deutlich werden, hast du erlebt, dass Gott dich dann reinigt und heiligt? Oder hast du in dem Moment, wo ein Engel auf dich zukommt, ein Bote Gottes, ein Beauftragter Gottes und spricht deine Schuld an, du sagst, naja, habe ich gar nicht, habe ich nicht gemacht. Meine Kinder haben immer gesagt, war ich nicht, war schon so. Das war ich nicht, das war schon so. Ich war so umgefallen, irgendwas war schon, das bin ich nicht gewesen. Keiner kann zufällig unsere Portemonnaies öffnen. Aber das war ich nicht, das war schon so. Wenn ich Sünde, wenn ich vor Sünde wegduke und sage, das war ich nicht, das war schon so, Herr, das war ich nicht, dann hast du auch nie erlebt, dass Gott reinigt, dass er uns befreit, dass er uns heiligt, dass er uns neu macht. Und dann kann er auch so nicht berufen. Er kann nur Menschen berufen, die vor seiner Gegenwart gestanden haben und sich nicht weggeduckt haben. Und dann ist für uns, wenn wir da stehen, Anbetung etwas ganz anderes als nur das Absingen von irgendwelchen Liedern. Und wir teilen die Lieder ein in kann ich nicht, kenne ich nicht, will ich nicht, habe ich nicht. Zu alt, zu neu, zu laut, zu leise, zu schnell, zu langsam. Wenn Anbetung in meinem Herzen so aussieht, Wenn sie aber aus der Nähe Gottes heraus gespeist wird, dann ist das eine ganz andere Qualität. Hast du bisher vor der Gegenwart Gottes dich immer weggedrückt? Bill Hybels hat gelernt, dass man vor dem Angesicht Gottes ganz ehrlich sein kann, weil Gott kennt mich sowieso. Herr, wer bin ich vor deinem Angesicht? Sag mir, wo willst du mir noch Heilung schenken? Wo willst du mir Hilfe geben? Wo willst du mich befreien von irgendeinem Betonklotz um den Bein? Und wir laufen so gerne mit diesen dicken Betonklötzen rum, weil es so peinlich ist, sich davon befreien zu lassen. Lasst uns miteinander beten. Lasst uns miteinander lernen, in die Nähe Gottes hineinzugehen und uns bewusst zu machen, dass er alle Tage bei uns ist, bis an das Ende der Zeit. Und dass seine Herrlichkeit hier im Gottesdienst, in diesem Raum gegenwärtig ist. Gott ist gegenwärtig, lasst uns anbeten. Lasst uns miteinander beten. Wer betet?